Hallo.
Hier sind Tanja.
Und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime of Your Life.
Mord und Totschlag. Tanja, heute geht's mal nicht um Aktenzeichen Y.
Richtig. Wir haben ja angekündigt, in dieser Staffel mal so, mal so.
Genau. Also, so viel kann ich verraten. Mein Fall kommt heute aus Hongkong.
Bei mir geht's heute auf die Bermudas.
Ja, da hatten wir ja auch noch keinen Fall
ja, stimmt.
Von den Bermudas. Aber vorab, wir hatten ja angekündigt, dass wir noch eine Verlosung haben.
Richtig.
Und bei dieser Verlosung handelt es sich um ein Spiel. Und da kannst du noch mal was zu sagen zu.
Ja, und zwar hat uns die Firma Magnificum netterweise ein Krimispiel zukommen lassen. Und zwar das Dinner, die letzte Arie der alten Dame. Und wir haben nicht nur ein Spiel bekommen, sondern zwei, sodass wir eins spielen konnten und eins an euch verlosen möchten. Und mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich habe schon ganz viele verschiedene Krimispiele gespielt und das fand ich richtig toll. Man konnte das Internet benutzen, man hatte unglaublich viele so Dokumente und Beweise und also.
Ja, und auch Tonbandaufnahmen und sowas.
Und Tonbandaufnahmen, genau. Also es hat richtig viel Spaß gemacht.
Also die haben sich da auch viel Mühe gegeben, muss man so sagen.
Finde ich auch. Und wenn ihr das Spiel gewinnen wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail mit dem Betreff Krimispiel und wir werden das Ganze dann auslosen und euch natürlich per E-Mail benachrichtigen.
Genau. Unsere E-Mail-Adresse, die habt ihr ja, sofern sie ihr nicht habt, crimeupyourlife@gmx.de. Wenn euch das jetzt alles zu schnell ging, in der Shownotes steht es dann auch nochmal drin, wie ihr bei uns teilnehmen könnt und dann kommen wir jetzt zu deinem ersten Fall, Tanja.
Ach, zu meinem ersten? Also, ich habe nur einen.
Oh, Entschuldigung.
Wir gehen in den Sommer 1996. Rebecca Middleton wird in diesem Jahr 17 und ihre Eltern wollten ihr was ganz Tolles schenken und haben sich entschieden, ihr eine Reise mit ihrer besten Freundin Jasmine auf die Bermudas zu schenken. Jasmines Vater lebt seit einiger Zeit auf den Bermudas und somit haben die beiden die Möglichkeit, dort eben in seinem Haus zu wohnen. Und machen sich dann am 22.06.1996 auf für 6 Wochen einfach Sonne, Strand, Party auf den Bermudas zu genießen. Nach circa 2 Wochen, am 2.07.1996, treffen sie eine Gruppe von anderen Engländern, denn Rebecca Middleton und Jasmine kamen aus England, und verbringen Zeit mit denen. Und sie haben sich dann entschieden, ein Boot zu mieten. Allerdings regnet es. Somit entscheiden sie sich spontan, in einen Pub zu gehen und sprechen mit Jasmines Vater ab, dass sie gegen 19 Uhr dorthin fahren und er sie gegen circa 1 Uhr wieder abholt. Abgesprochen ist, er wartet auf ihren Anruf. Die beiden haben mit dieser Gruppe sehr, sehr viel Spaß, so viel Spaß, dass sie die Zeit vergessen. Und es ist auf einmal nach 1 Uhr. Jasmine ist es unangenehm, sich jetzt noch bei ihrem Vater zu melden. Und die beiden entscheiden sich, ein Taxi zu rufen. Sie stellen sich draußen vor den Pub. Es regnet immer noch und sie warten. 20 Minuten später, das Taxi ist immer noch nicht da. Sie versuchen immer wieder bei der Taxizentrale anzurufen. Ein neues Taxi wird bestellt. Nach 45 Minuten im Regen haben sie immer noch kein Taxi. Irgendwann kommen 2 Motorräder an ihnen vorbei und halten an. Auf dem einen sitzt eine Person, auf dem anderen sitzen 2 Personen. Und sie bieten ihre Hilfe an. Und die beiden fühlen sich erstmal ein bisschen unwohl und sind unsicher. Die 3 Motorradfahrer kennen sich offensichtlich untereinander, also die 2 sowieso, die sich das Motorrad geteilt haben. Aber offensichtlich kannten sie auch den anderen Motorradfahrer. Es wirkte jetzt aber nicht so, als wären sie gemeinsam unterwegs gewesen. Alles fühlte sich ein bisschen komisch an für die beiden, aber weil sie eben da schon so lange standen und es geregnet hat, wollten sie einfach weg und entscheiden sich, sich auf die Motorräder zu begeben.
Also sind die ja mit einem auch zu dritt dann gefahren.
Genau, Jasmine kommt zu dem einen und Rebecca ist wesentlich kleiner und sehr zierlich und sie passt eben noch auf das Motorrad, wo schon die anderen beiden drauf sitzen.
Ja.
Eine gewisse Zeit fahren sie und Jasmine sieht Rebecca die ganze Zeit noch und irgendwann sind die aber schneller und auf einmal hat sie sie aus den Augen verloren. Und dann denkt sie sich, kein Problem, wir treffen uns ja eh gleich bei dem Haus des Vaters. Sie kommt dort an, Rebecca ist nicht dort. Sie macht sich sofort Sorgen und erzählt ihrem Vater aber erstmal nicht die ganze Geschichte. Sie sagt ihm nur, dass sie eben Angst hat, dass Rebecca irgendwie was passiert ist. Und die beiden machen sich auf den Weg und suchen sie. Gegen 3.30 Uhr fährt eine lokale DJ über die Straße. Auf einmal sieht sie etwas. Sie hält an und sie sieht eine halbnackte Frau, zusammengekauert in der Fötusstellung. Sie sieht ganz viel Blut, überall Schnitte. Sie versucht mit ihr zu sprechen, aber die Kehle ist durchgeschnitten. Sie lebt, aber sie kann halt nicht reden. Dann fühlt sie den Puls. Er ist schwach, aber er ist da. Ruft den Krankenwagen. Als der Krankenwagen kommt, ist Rebecca, denn die liegt dort auf der Straße, verstorben. Und tragischerweise sind Jasmine und ihr Vater auch die Straße entlang gefahren und haben diesen Krankenwagen noch gesehen. Bei der Autopsie wird herausgefunden, es sind über 30 Schnittwunden, 5 davon tödlich, im Genitalbereich, im Schädel, im Gesicht. Es wird davon ausgegangen, dass sie gefoltert wurde, damit sie mitmacht. Also, dass man ihr quasi angedroht hat, wenn du jetzt nicht mitmachst, zerschneiden wir dir dein Gesicht. Und dann wurde das eben teilweise durchgeführt. Auch ist klar, dass Kopf und Hände fixiert gewesen sein müssen. Sie wurde geschlagen, mehrfach vergewaltigt und ihr wurde 2-mal die Kehle durchgeschnitten. Und all das muss im Zeitraum von ungefähr 20 Minuten passiert sein.
Da haben die sich ja echt beeilt, ne?
Ja.
Muss man ja so sagen.
Ja.
Und ich frage mich ja, ob der andere Motorradfahrer das wusste.
Das ist eine gute Frage.
Weil der hat sie ja direkt nach Hause schon gefahren, ne?
Ja. Und der wird auch ganz schnell gefunden und befragt. Und er behauptet, er habe die gar nicht gekannt und er wüsste von nichts. Einige Zeit später allerdings meldet sich offensichtlich sein schlechtes Gewissen und er geht zur Polizei. Er gibt zu, die beiden zu kennen, sagt aber, dass er nichts damit zu tun gehabt hat und offensichtlich war das auch so.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja eigentlich plausibel, ne?
Ja. Der eine Fahrer ist der 21-jährige Kirk Mundy. Der behauptet, zu Hause bei seiner Freundin gewesen zu sein, zu dem Tatzeitpunkt. Seine Freundin gibt in einem unabhängigen Verhör an, dass er unterwegs war. Der andere Fahrer ist Justice Smith, zu dem Zeitpunkt 19. Am 10.07. werden beide verhaftet und ihnen wird DNA entnommen. Am 12.07., zu dem Zeitpunkt, ist noch kein Ergebnis vom DNA-Test da, wird Kirk geständig. Er behauptet, einvernehmlichen Sex mit Rebecca gehabt zu haben. Er sei dann zum Strand gegangen, um sich zu waschen. Und als er zurückkam, hätte er einfach nur gesehen, wie Justice Rebecca getötet hat. Er behauptet, das sei mit einem Messer passiert, was aus dem Messerblock von Justice House geklaut wurde. Und er könnte auch zeigen, wo dieses Messer liegt. Tatsächlich führte die Ermittler zu dem Messer. Das wurde offensichtlich ins Meer geworfen, aber eben so, dass es da noch gefunden werden konnte. Er sagt dann gegen Justice aus und wird verurteilt zu 5 Jahren wegen Beihilfe quasi. 2 Tage später kommt das DNA-Ergebnis. Nirgends an dem Körper von Rebecca oder auch an dem Messer wurde DNA von Justice Smith gefunden. Es gibt ausschließlich die DNA von Kirk. Und auf den Bermudas gibt es aber das bekannte Double Jeopardy. Kennst du das?
Nein.
Das ist eine rechtliche Regelung, dass du nicht wegen derselben Sache zweimal angeklagt werden kannst. Und somit konnte der Kirk in diesem Fall eben nicht nochmal angeklagt werden.
Krass, ne? Trotz, dass man weiß, dass der es war, ne?
Ja. Und natürlich wurden die Behörden sehr stark kritisiert, weil warum haben die das DNA-Ergebnis nicht abgewartet und haben einfach sein Geständnis genommen
ja.
und damit weitergearbeitet? Also da gab es natürlich einen Aufschrei, ne? Kirk hatte aber noch andere Vergehen und der Richter hat dann bei den anderen Vergehen, die eigentlich nicht so hoch bestraft worden wären, die Höchststrafe eben genommen, sodass er dann für die 16 Jahre bekommen hat, plus die 5, sodass er zumindest die 21 Jahre dann im Gefängnis sitzt. Und so hat der Richter versucht, noch einigermaßen Gerechtigkeit für den Fall zu bekommen.
Und das Volk so ein bisschen zu beruhigen.
Ja, ne? Wahrscheinlich.
Ja.
Der Justice Smith, gegen den gab es gar keine Beweise, keine DNA, nichts, sodass der freigekommen ist. Bei einer zweiten Autopsie wurde festgestellt, der Körper von Rebecca Middleton wurde vor der Autopsie gewaschen. Das hat natürlich dazu geführt, dass viele DNA-Spuren verschwunden sind. Man konnte aber definitiv feststellen, dass Rebecca getragen wurde. Und zwar von zwei Händen an ihren Arm und zwei Händen an ihren Beinen. Das heißt, man kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Justice Smith definitiv Mittäter bei der ganzen Sache war.
Mhm.
Und so kann man sagen, sind beide überhaupt nicht gerecht bestraft worden. Rebecca hatte auch überhaupt keine Abwehrspuren irgendwie, was auch eben darauf schließen lässt, dass irgendjemand sie die gesamte Zeit festgehalten hat. Also höchstwahrscheinlich hat der Justice Smith sie festgehalten, während der Kirk auf sie eingestochen hat. 2 Jahre nach diesem Fall wird Justice Smith für 10 Monate ins Gefängnis gesteckt, weil er versucht hat, eine Frau vor einer Bar zu erstechen.
Und dafür nur 10 Monate?
Offiziell gilt der Fall Rebecca Middleton quasi als Cold Case.
Theoretisch ja.
Theoretisch ja. Und ich hatte ja ganz am Anfang erzählt, dass diese bekannte DJ Rebecca eben auf der Straße gefunden hatte. Und die hat dieses ganze Erlebnis so geprägt, dass sie tatsächlich ihre erste Tochter Rebecca genannt hat.
Krass.
Ja. Und ich finde, das ist so ein tragischer Fall, weil da so wenig Gerechtigkeit stattgefunden hat. Und ich muss auch sagen, das sind ja so heftige Behördenfehler. Fand ich ganz bedrückend, als ich das alles mir durchgelesen habe.
Ja, und denen passiert denn immer gar nichts. Die werden ja gar nicht bestraft für Fehler, ne?
Ja, und so die sagen. Familie von Rebecca Middleton ist ihr Leben lang bestraft.
Das stimmt.
Und die Jasmine natürlich, die ihr Leben lang von diesem schlechten Gewissen verfolgt wird, dass sie eben die Rebecca da hat alleine auf das Motorrad steigen lassen.
Ja, krass, ne?
Ja.
Das ist auch ein Schicksal für sie.
Mhm.
Ja, Tanja, das war ja echt eine heftige Geschichte, die du uns erzählt hast. Und wie anfangs gesagt, verschlägt es mich heute nach Hongkong. Und da geht es bei mir um Abby Choi Ting Fong. Und sie wurde 1994 geboren und musste, ich nehme es mal vorweg, mit 28 Jahren bereits sterben. Genau gesagt, am 21. Februar 2023. Abby Choi wurde in Hongkong geboren. Sie hatte 3 Geschwister. Die Ehe der Eltern hielt nach der Geburt nicht lange und Abbys Mutter lernt ziemlich schnell einen vermögenden neuen Mann kennen und beide heiraten dann nach kurzer Zeit. Diese Unternehmerfamilie ist in der High Society sehr bekannt und erwirtschaftet ihr Geld mit Bergbauunternehmen auf dem chinesischen Festland. Und aufgrund des Wohlstands der Familie hatte Abby auch eine sorgenfreie Kindheit und ein entspanntes Teenagerleben mit all den teuren Luxus, den man sich so kaufen kann. Und mit 18 heiratete sie bereits den gleichaltrigen Alex, der nicht wie sie aus einer wohlhabenden Familie stammt, sondern eher aus ärmlichen Verhältnissen. Innerhalb von 3 Jahren bekommen sie 2 Kinder und trennen sich ohne bekannten Grund. Denn Abby hat nie etwas Negatives über Alex oder dessen Familie erzählt. Auch wird der Kontakt weiterhin aufrecht gehalten, trotz dass Abby 2016 einen neuen, millionenschweren Junggesellen kennenlernt. Sie heiratet nicht erneut, zeugt mit ihnen aber weitere 2 Kinder. Abby ist der Kontakt mit Alex und den Kindern weiterhin auch sehr wichtig. Somit unterstützt sie Alex und dessen Familie weiterhin finanziell. Und da muss ich nochmal etwas in die Vergangenheit gehen, denn ihr fragt euch sicherlich, wie sie das alles finanziell so wuppen konnte. Im Gegensatz zu den medienscheuen Eltern wollte Abby in der Öffentlichkeit und ihr eigenes Geld mit Social-Media-Tätigkeiten verdienen. Und sie begann ihr luxuriöses Leben der Öffentlichkeit einfach vorzustellen und ihre teuren Kleider, Schmuck und Taschen. Ihr Ziel, ihre eigenen Follower und Unabhängigkeit. Durch diese viele Posterei werden auch größere Firmen wie Chanel und Deo auf sie aufmerksam und sie schafft es, in wenigen Jahren viel Geld einzunehmen. Tanja, was glaubst du, hat sie bis 2023 angesammelt?
8 Millionen.
Tatsächlich wurde ihr Vermögen auf mehr als 100 Millionen Hongkong-Dollar geschätzt. Da bist du jetzt nicht ganz so falsch, denn umgerechnet sind das circa 11 Millionen Euro. Irgendwas machen wir, glaube ich, falsch. So. Sie geht echt durch die Decke und wird zu allerlei Promi-Partys eingeladen und feiert mit dem einen oder anderen Star ausgiebig, läuft unter anderem auch auf Modenschauen. Sie ist zur Stilikone aufgestiegen und genoss in China einen enormen Bekanntheitsgrad. Und dadurch wird sie weltweit immer bekannter und auch auf der Fashion Week darf sie nicht in der ersten Reihe fehlen. Und darüber hinaus schafft sie es auf Modemagazinen auf die Titelseiten. Aufgrund der finanziellen Möglichkeiten engagiert sie sich auch für Tierschutz und Schwerpunkt streunende Hunde. Apropos China und Hunde, Tanja, was glaubst du ist daran, dass in China auch Hunde gegessen werden?
Oh, das weiß ich nicht, ob das nur ein Gerücht ist oder ob da was Wahres dran ist.
Ja, tatsächlich gilt der Hund in China als Delikatesse und es gibt sogar seit kurzem auch spezielle Hundefarmen, die extra für den Verzehr Hunde züchten. Das man nur so am Rande. Ist schon makaber, oder?
Ja.
So, aber jetzt komme ich nochmal auf die Familie von Alex. Der Vater war eine große Nummer bei der Polizei und hat dort bis 2005 gearbeitet. Er wurde entlassen, weil ihm eine Vergewaltigung an einer Frau zur Last gelegt wurde. Generell hatte auch Alex nicht eine ganz so weiße Weste, denn ihm wurden auch so manche kleine Strafdelikte zur Last gelegt, unter anderem Betrug und Diebstahl. Ob Abby davon gewusst hat, ist unklar. Jedenfalls hat sie der Familie eine Luxuswohnung in einer der besten Gegenden in Hongkong gekauft. Als Eigentümer wurde Alex Vater eingetragen. Und da Abby selbst über ein hohes Vermögen verfügte, war sie der Meinung, dass es das Mindeste sei, was sie ihrem Ex-Schwiegereltern und Alex geben wollte. Irgendwie fühlte sie sich verpflichtend. Und generell war Abby nicht geizig und hat gerne gegeben. Und der Abstand zwischen diesen beiden Familien war eigentlich gar nicht so groß, denn Alex war irgendwie immer noch involviert in Abbys neuer Familie, denn er konnte auch bei Urlauben mit dabei sein, damit er auch immer nah bei den Kindern
Ja.
von ihm ist. Und auch der Schwager Anthony war in der Familie von Abby involviert, da er als persönlicher Fahrer eingestellt war und Abby von A nach B chauffierte, sie zu Partys begleitete und selbst ein Restaurant gemeinsam mit ihr eröffnete, welches aber nach kurzer Zeit scheiterte. Und das erinnert mich so ein bisschen an den Film Parasite. Hast du den gesehen mal?
Glaube schon.
Da ist ja auch so eine etwas ärmere Familie, die sich so in so eine reiche
Ja.
Familie reinfrisst, kann man ja so
Ja.
sagen. Und so sind hier auch so ein bisschen Parallelen. Und 7 Jahre lang lebte bereits Alex Familie auf Kosten von Abby. 7 Jahre lang lebte bereits Alex Familie auf Kosten von Abby. Doch nun sollte damit Schluss sein. Abby und die Familie passten einfach nicht mehr zusammen. Sie wollte scheinbar diesen Umgang nicht mehr. Vielleicht fühlte sie sich auch ausgenutzt und dieser Ruf der Familie schadete vielleicht auch ihre Zukunft. Inzwischen hatte das Apartment einen Wert von mehr als 7 Millionen Euro und Abby wollte es verkaufen. Das bedeutet natürlich auch, dass Alex und seine Familie das Feld räumen musste. Und Abby konfrontierte sie mit diesem Schritt und stellte ihnen aber ein günstigeres Apartment in Aussicht. Und das stieß bei der Familie auf Wut und Hass. Hieraus entwickelte sich ein tödlicher Plan. Als Abby beruflich wieder im Ausland war, mietete Alex Vater ein kleines Apartment an. Und die Familie richtete es ganz einfach ein. Ein Herd, ein Kühlschrank, etwas Utensilien wie ein Fleischwolf, ein Hammer, Kochtöpfe, ein Häcksler und eine Fleischsäge. Das war's. Tanja, du merkst, auf was ich hinaus will.
Leider ja.
Nun schreiben wir den 21.02.2023. Es ist ein Dienstag. Abby ist gerade einige Tage aus dem Ausland zurück und an diesem Tag soll sie ihre Kinder abholen aus der Schule. Doch sie erscheint dort nicht. Der Vater, Chris, wird verständigt und macht sich sofort Sorgen, denn Abbys Handy ist ausgeschaltet, was in der gesamten Zeit nie vorkam. Es muss etwas passiert sein, das waren gleich seine ersten Gedanken. Chris meldete Abby noch am selben Tag als vermisst. Umgehende Recherchen, unter anderem auch die Auswertung einer Überwachungskamera aus ihrem Wohnhaus, dokumentierten, dass sie das Haus verlassen hat und wohl möglich ihre Kinder abholen wollte. Denn zeitlich hat es gepasst. Was sich zu einer ganz heißen Spur entwickelt, auf dem Video ist auch zu sehen, dass sie in das Fahrzeug von Anthony einsteigt. Das Unglaubwürdigste daran ist, dass der Schwager ausgesagt hat, sie am 21. gar nicht gesehen zu haben. Somit wird für die Polizei daraus eine heiße Spur, die sie in die richtige Richtung lenken sollte. Da Hongkong wie auch London überall videoüberwacht ist, können sie den Weg nachvollziehen und auch darauf sehen, wie Mitglieder der Familie eine Wohnung betreten. Kurze Zeit später werden die Daten ausgewertet und die besagte Wohnung aufgesucht. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss und man kann nicht reinschauen, weil sie von innen verklebt wurde. Also richtig wie so eine Falle. Das, was die Beamten sehen, ist eine leere Wohnung. Allerdings ausschließlich eingerichtet, wie ich ja schon sagte, mit einer Art Küche, die eher wie ein Schlachtraum aussieht. Und ein Polizist hat dann den Kühlschrank geöffnet. Und da musst du dir vorstellen, ihm kamen zwei abgetrennte Beine entgegen. Und wenn man dann einen Blick zum Herd wirft, sieht man einen großen Topf, in dem etwas kocht. Gemüse und Fleisch. Nach späteren Untersuchungen wurde festgestellt, dass es sich um Menschenfleisch handelte. Weiter in dem Topf befand sich noch ein Schädel und Rippen. Spätere DNA-Untersuchungen belegen, dass es sich um die Körperteile von Abby handelte. Hände und Arme blieben bis heute unauffindbar. Fazit der Polizei: Es handelt sich um ein Familienkomplott. Abby musste sterben, weil sie der Familie den Luxus entziehen wollte. Daraufhin hat die Familie den Mord geplant. Was auch den Hintergrund hatte, dass Alex ja auch einen großen Teil erben sollte. Weil er ja der letzte Ehemann war und somit die Kinder Anspruch auf einen Teil des Erbes hätten, was er ja verwalten müsste. Also somit müssten sich beide Väter ja, die ja jeweils zwei Kinder haben, das Erbe teilen.
Ja, und damit würde er ja für die Familie den Reichtum erstmal sichern.
Genau. Alle Familienmitglieder wurden nach dem Fund direkt verhaftet. Anthony und der Vater wurden des Mordes angeklagt. Die Mutter wurde wegen Behinderung der Justiz angeklagt. Bei Alex wird vermutet, dass er Abby im Auto mit einem Hammer erschlagen hat. Später beim Schädelfund wurde ein großes Loch im Hinterkopf festgestellt. Auch er wird wegen Mordes angeklagt. Doch zum Zeitpunkt der Festnahme ist er verschwunden. Wusstest du, dass in Hongkong einer der niedrigsten Mordraten ist?
Nee, wusste ich nicht.
Und aus dem Grund, und weil Abby ja auch so berühmt war, konzentrierte sich alles darauf, Alex schnell zu fassen. Es hat auch tatsächlich nur einen Tag gedauert, dass er am Hongkonger Hafen geschnappt werden konnte. Er hatte etwas Bargeld dabei, sowie eine Luxusuhr, die mehr als eine 500.000 Euro wert war. Eine weitere Verdächtige wurde auch noch verhaftet. Ihr Name? Yong Yong. Sie soll die Geliebte des Vaters gewesen sein, die die Mordwohnung besorgt hat und später auch Alex verstecken sollte. Und dann gab es noch eine weitere Verhaftung, denn der Yachtbesitzer, der die Yacht Alex zur Verfügung gestellt hat, wurde auch vom Vater bezahlt. Er ist aber schon wieder frei. Und dann gab es noch eine siebte Verdächtige, die festgenommen wurde, Alex' neue Freundin, die ihnen auch bei der Flucht helfen sollte. Fazit, ein Mord und sieben Mitwisser. Sowas kann in der Regel auch nicht gut gehen.
Ja, aber generell, auch mit der Wohnung und allem, ist es ja total leicht nachvollziehbar eigentlich.
Ja, Tanja, da steht jetzt natürlich auch noch der Prozess an und da wird sich natürlich noch klären, wie viele Mitwisser des Mordes denn tatsächlich gab.
Ja.
Und krass finde ich auch für die Kinder. Die Kinder aus der ersten Ehe haben jetzt keine Mutter mehr und einen Vater, der ein Mörder ist.
Ja, und die ganze Familie, ja, auch die Großeltern im Grunde.
Alle, ja. Alle vier Kinder will aber Chris zu sich nehmen und aufziehen. Sobald es zu diesem Fall Urteile gibt, werde ich da auch nochmal drauf zurückkommen. Jedenfalls ein ganz tragischer Fall, finde ich, der ein Opfer hatte, der es eigentlich mit ihren Tätern gut meinte. Die hat die ja alle finanziert.
Ja.
Und die hätte es ja auch, und das Schlimme finde ich auch, hätte es ja weitergemacht, halt nur nicht mehr
ja, in dem Ausmaß,
in diesem Luxus. Ne? Also sie hätte vielleicht mal zwei Gänge zurückgeschaltet, aber dadurch wäre die Familie nicht arm gewesen. Ja. Ne? Und deswegen muss man ja nun auch nicht noch einen Menschen umbringen.
Ja.
Also finde ich ein ganz krasser Fall bei dieser Influencerin und ja auch noch ziemlich aktuell.
Ja, wir sind sehr gespannt, was da für Urteile rauskommen.
Ja. Ja, Tanja, das waren auch wirklich zwei krasse, heftige Fälle, fand ich.
Fand ich auch.
Ja, und damit verabschieden wir uns dann auch und möchten euch nochmal darauf hinweisen, wenn ihr Interesse habt an diesem tollen Spiel, schickt uns einfach eine Mail und wir losen das dann aus und geben den oder die Gewinnerin in unserer nächsten Folge bekannt, wenn es wieder heißt Crime Up Your Life.